Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone, zu hören auf Spotify, iTunes, Deezer, YouTube und auf rollingstone.de. In der heutigen Sendung besprechen wir zum Ausklang des Jahres unseren ganz persönlichen Jahresrückblick in Sachen Filme und Serien. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir versuchen vor allen Dingen, die positiven Sachen zu erwähnen und nicht so viel zu meckern. Mal schauen, ob uns das gelingt. Wir fangen mal an mit den Filmen, und ich blicke zurück auf einen Film, der mir in diesem Jahr am besten gefallen hat. Das war Der Schacht im Original, The Platform. Der lief auf Netflix und der fiel genau in die Zeit, als die erste Corona-Welle über Deutschland hereinbrach. Also sprich Ende Februar, Anfang März. Und das war, ich glaube, wir haben unsere Folge auch betitelt Corona Homeoffice, in der wir sie besprochen haben. Und unter anderem auch Der Unsichtbare war da, glaube ich, auch mit drin in dieser Folge. Und das war auch die erste, die wir damals im Homeoffice machen mussten, weil wir nicht mehr in die Redaktion konnten wegen des Virus. Und vielleicht ist deshalb auch der Film bei mir hängen geblieben, aber das soll gar nicht darüber hinwegtäuschen, wie wichtig dieser Film eigentlich ist. Ich fasse noch mal so kurz, wie es geht, zusammen, worum es darum geht. Es geht also um eine Art Gefängnis, in das sich ein Student einschleusen lässt, ich glaube, das habe ich jetzt nicht mehr richtig im Blick, ich glaube, er wollte sich da die Studienvorteile verschaffen, sozusagen als Guinea Pig oder irgendwie, als Versuchskaninchen an diesem Experiment teilnehmen. Es geht darum, dass in diesem Gefängnis, das aus rund 300 verschiedenen Ebenen besteht, von ganz oben bis ganz nach unten eine Plattform mit einem reichen Bankett an Essen heruntergerasselt wird und sich jedes Stockwerk daran bedienen kann, je nachdem wie sozial und menschenfreundlich sich die Gefangenen der oberen Stockwerke verhalten, bleibt umso mehr übrig, wenn es unten ankommt, und so wie der Mensch halt ist, bleibt unten gar nichts übrig. Und man wird halt in unregelmäßigen Abständen halt von Ebene zu Ebene geschafft.
Man weiß zunächst nicht, auf welcher Ebene man sich befindet. Es kann unten, kann oben sein.
Ja, man sieht schon die Nummerierung. Also es steht
ja
schon dran.
Aber man hat vorher keine Vorstellung, wohin man.
Genau. Man wird irgendwie eingeschläfert mit so einem Gas für eine kurze Zeit und dann landet man auf dieser neuen Ebene.
Und dann sieht man, wo man sich befindet, und muss sich einstellen auf diejenigen, die dort sind, und das, was
man ist dort immer zu zweit. Ja.
Nur zu zweit. Ja,
man ist immer manchmal auch allein. Ich weiß gar nicht.
Ja,
manche sind vielleicht auch allein. Aber ich fand so. Halt, also, was, klar, also ich finde die Idee des Films größer als die Umsetzung selber. Man kann jetzt darüber streiten, wie gut die Schauspieler sind und wie die Dramaturgie funktioniert. Aber er passt doch erstaunlich gut in die Zeit und er passte irgendwie gut in die Zeit hinein, als das Virus kam Anfang des Jahres und sozusagen Verteilungskämpfe losgingen, also wirklich in der Welt. Klar, ich bin selber ja kein großer Fan von Analogien und schon gar nicht von politischen Allegorien. Ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, aber es passte einfach irgendwie in die Zeit hinein, in der es darum ging, wie sich die Welt dazu verhält, teilen zu müssen, also auch Hilfe teilen zu müssen. Und es passt jetzt auch in die zweite Welle wieder hinein, oder in die dritte Welle, es ist ja in vielen Ländern schon die dritte Welle hinein, in der es darum geht, was man eigentlich in anderen Ländern abgibt. Ne? Also es geht, man kann sich auch vorstellen, dass es sich gut vergleichen lässt mit der Impfung, die jetzt bevorsteht. Ne? Also was bleibt für wen übrig? Wie lässt man Impfdosen den Armen zukommen? Also ich finde einfach, das war für mich der Film, der 2020 aus dem Kino herausgehoben hat und dann in die wahre Welt verfrachtet hat.
Ja, du warst damals aber auch etwas skeptisch bei der Wucht dieser Großmetapher, die uns überdeutlich erschien, wenn ich mich recht erinnere, dass es doch sehr offenkundig ist, dass das soziale Gefüge damit kritisiert wird. Es gibt erhebliche Gewaltausbrüche, Selbstmorde, Messerattacken. Also der Mensch ist des Menschen Wolf, haben wir, glaube ich, damals in der Sendung auch schon gesagt. Das ist die übergreifende Botschaft. Natürlich ist es fesselnd umgesetzt, weil es sich, weil alles in dem Schacht spielt alles auf der Plattform. Man ist dem Unerwarteten ausgesetzt. Es gibt da sozusagen auch so sexuelle Übergriffe und überschießende Gewalt. Und die Frage ist dann am Ende, wie wird er da entkommen? Und was ist eigentlich, wenn man am Boden angekommen ist? Also was ist das für eine Art von Gefängnis? Was könnte der Ausgang
sein? War aber nicht das, was ich, also das war nicht unbedingt das an der großen Metapher, was ich, also die Metapher, die ich da kritisiert habe, war eigentlich vielmehr, dass sie auf die Idee gekommen sind, nach oben eine Botschaft zu schicken, indem sie dieses Kind die Plattform hochrasen lassen und sagen, wir müssen uns um unsere Zukunft kümmern und um unsere Kinder und wenn ihr verstehen würdet, was hier passiert und wer hier auch als Gefangener gehalten wird, welche Lebewesen, also die allerkleinsten von uns, da muss sich bei euch was ändern. Das war vor allen Dingen das, was mich am meisten
gestört hat. Und das Kind wird nach oben gestellt, da heißt oben zu
in die Küche. Also sozusagen quasi zu den Reichen.
Oben ist die Küche.
Ich denke, man sieht ja kurz die Kirche und oben sind auf jeden Fall diejenigen, die Plattform beladen.
Natürlich.
Die sehen das Kind dann wahrscheinlich zum ersten Mal.
Ja, das Essen, also eben ganz wenig Essen oder nahezu gar kein Essen oder nur Wasser und Brot. Und bei anderen die überladenen Tische und die Gourmet-Küche sozusagen und den Überschuss. Ne? Und das scheint mir etwas simpel gemacht. Natürlich in dieser Anordnung eines Kammerspiels im Rahmen eines Films auf einer Plattform spielend, hat es große Faszination, hat damals auch sofort, ist bei Netflix, glaube ich, oder?
Das ging sofort auf Netflix. Ich weiß nicht, ob Netflix. Es lief wahrscheinlich sicherlich auf einem Festival, wahrscheinlich Sundance
ganz. Vorher, aber dann gleich bei Netflix und da ein großer Erfolg wie auch die Großkatzen und andere Raubtiere heißt es, glaube ich, über die wir auch ungefähr zu der Zeit gesprochen haben. Ja. Das ist natürlich weder ein Film, eine Serie ist es schon, aber Dokumentarserie. Mhm. Allerdings eine Dokumentarserie, bei der man doch die Absicht gemerkt hat und es wirkte sehr geschrieben und gewollt. Aber das war der größte Erfolg jener Tage im April, glaube ich.
Es gibt jetzt noch Meldungen zum Tiger King, was mit Carol Baskin ist, ob der Tiger King noch im Knast ist. Also die Geschichte spinnt sich immer weiter. Und es gibt jetzt auch bald die Realverfilmung mit Nicolas Cage. Zum Tiger King nur ganz kurz. Wir hatten ja festgehalten, eigentlich ist es sowas, was auf D-Max laufen könnte oder auf Vox. Aber weil Netflix das so prominent ins Karussell oben gehievt hat, wurde das auf einmal ein großer Netflix-Serie. Ja. Ich glaube, der wäre total versendet, so gut wie er auch ist, liefe er auf einem anderen Programm. Das ist die Power von Netflix.
Und auch, dass Netflix sich immer mehr auch profiliert als Dokumentar-Kanal, als Plattform für auch Plattform für Dokumentarfilme und Serien.
wie man sie im konventionellen Fernsehen selten sieht, wobei hier richtig ist, da wäre bei RTL 2, bei Vox, bei D-Max auch denkbar gewesen, aber natürlich eine sehr teure Serie über einen langen Zeitraum entwickelt. Aber kommen wir zu I'm Thinking of Ending Things. Wir haben erst vor kurzem darüber gesprochen. Du sagtest auch, einer der Filme, der wenigen Filme überhaupt dieses Jahres, die dich berührt haben, und hältst ihn auch für einen der besten Filme. Ja, dann wir haben in einer langen Sendung eigentlich alles dazu gesagt über die Rätsel dieses Films.
Die wir wohlgemerkt,
das Enigmatische, ja, wir haben
die sogar, wir wohlgemerkt auch nachgelesen haben, weil wir das große Glück hatten, dass Charlie Kaufman, was Regisseure ja wirklich sehr selten machen, was von David Lynch gar nichts zum Beispiel zu erwarten gewesen, dass er einfach auch verrät, ja, das bedeutet das, ich meine damit das, das bedeutet das. Was für ein Segen, dass ein Regisseur von seinem Podest runterkommt und sagt, nicht etwa sagt, bastelt euch eure Bedeutung, eure Interpretation selbst, sondern nein, das sind so meine Hinweise darauf. Ja. Fand ich sehr, sehr entspannend.
Aber vorher haben wir natürlich schon lange darüber gerätselt, was die Bedeutung des Films sein könnte und verschiedene Details. Der Film ist 2,5 Stunden lang. Er ist vollkommen enigmatisch, besteht aus einer Autofahrt zu den Eltern und der Rückfahrt im Schneegestöber. Im Schneegestöber übers Land und handelt von der Schule. Eigentlich geht es darum, dass Charlie Kaufman in einem Selbstporträt, wie meistens in seinen Filmen, sich an seine Kindheit erinnert, an seine Jugend, an die Eltern und daran, was er alles versäumt hat, was er bedauert. Und in der Gestalt, also doppelgesichtig, einerseits der junge Mann, der da mit einer Frau im Auto fährt, andererseits ist es der alte Hausmeister genau jener Schule, die er besucht hat. Dazu kommen Musicals, Gedichte von Wordsworth.
Ein Film im Film von Robert Zemeckis, nicht zu vergessen.
Ja, also das Ende, genau, das Ende eines Films, ein fiktiver Film, den es nicht gibt. Das Ende dieses Films und der Abspann bei Robert Zemeckis. Und auch das hat autobiografische Gründe, weil Kaufman mit ihm gearbeitet hat oder am Rande einer Produktion in jungen Jahren beschäftigt war.
Gut, machen wir weiter.
Es schießt also alles zusammen.
Ich habe gerade dein Hüstel unterbrochen, um die Chance zu nutzen.
Es schießt alles zusammen, was Kaufman ausmacht. Manchen ist der Film allzu opak, um nicht zu sagen hermetisch.
Es ist halt auch eine Sache, Netflix, Kaufman hat das in Interviews auch ganz offen gesagt. Er hat gesagt, klar, er ist ein Oscar-Preisträger, Adaptation, dafür hat er den Drehbuch-Oscar bekommen, ein gefeierter Regisseur, aber er musste das Ganze per Kickstarter ins Rollen bringen. Ne? Also, oder war das Anomalisa? Das weiß ich nicht genau. Also einen der beiden Filme, Ending of Things, ich weiß nicht, ob Netflix, müsste ich nochmal nachgucken, ob die den einfach nur dann gekauft haben, nachdem er schon gestartet wurde durch Kickstarter, oder ob es tatsächlich Anomalisa gewesen ist. Aber er hat darauf hingewiesen, er freut sich darüber, dass alle ihn für ein Skriptgenie halten, aber er kriegt seine Stoffe eigentlich schwer finanziert. Und Netflix hat da nun wirklich überhaupt kein Problem daraus gemacht und ihm das Ganze ermöglicht.
Ja, ein renommierter Autor, nicht sehr teurer Film, überschaubar. Und Netflix kann natürlich alles finanzieren. Der nächste Film wurde vielleicht nicht von Netflix finanziert, aber ist auch bei Netflix zu sehen gewesen.
Uncut Gems, der Safdie-Brüder, der lief auch auf Netflix. Also ihr merkt schon, wir sind genauso getroffen wie alle anderen auch von der Kinokrise und haben die meisten Filme auf Netflix gesehen, die kommen.
Der schwarze Diamant.
Uncut Gems ist natürlich der viel, viel bessere Titel, weil er natürlich doppeldeutig ist. Ne? Es geht also nicht nur um halt die ungeschliffenen Schätze, sondern es geht halt auch darum, dass der Film ein Uncut Effekt hat, weil er mit diesem atemberaubenden Tempo erzählt ist, dass die Safdie-Brüder schon in Big Time damals mit Robert Pattinson so beeindruckend vorgestellt haben. Ja, Adam Sandler, also wir haben ja, ich glaube, wir hatten sogar als Headline unserer Folge gewählt, warum hat dieser Film keine Oscar-Nominierung bekommen? Und es ist natürlich total bescheuert, dass er keine bekommen hat. Also ich finde, er ist mit Abstand einer der besten Filme gewesen, die 2019 einen limitierten Kinostart hatten. Und es ist für mich überhaupt nicht begreiflich, dass man kann über Adam Sandler sagen, was man will, man kann auch so ein bisschen Kleinfinger gespreizt immer, so wie man das auch bei Jim Carrey sagt, darauf betonen, dass gerade diese absurden Komödianten eigentlich auch hervorragende Schauspieler sind. Das ist auch ein bisschen Mode geworden, ein bisschen inflationär, besonders die Kasper immer zu würdigen und zu sagen, dass viel mehr in den drin steckt, auch ein bisschen der Bill Murray-Effekt. Aber ich finde Adam Sandler wirklich gut. Er hätte definitiv eine Nominierung verdient.
Ja, das sagen viele und manche sagen schon seit Jahren, auch bei den lustigen Filmen, gibt ja auch Tragikomödien mit Sandler und davon jede Menge, zu schweigen von seiner Stand-up-Comedy. Hier ist es aber ein Film, in den er vollkommen eingebunden ist, natürlich als eine bizarre Figur, Diamantenhändler in Manhattan. Wir haben lange darüber gesprochen, wie hier New York gezeichnet wird, wie das jüdische Milieu gezeichnet wird, jüdische Gauner sozusagen. Er ist dann ein kleiner, wurstiger Geschäftsmann, der fast eine Art Pfandleiher ist und bei dem Hip-Hopper einkaufen, nämlich lauter Bling-Bling. Und der Film ist auch ungewöhnlich strukturiert, mit Handkamera gedreht, also in jeder Weise schäbig. Da führt der schwarze Diamant natürlich in die Irre. Es handelt sich da um ein Schmuckstück, das ungefähr $1 Million wert ist. Und es wird von einem Basketballer entführt, der bewundert wird, auch von Adam Sandler. Und Sandler muss hinterher laufen.
Weil es ja vor allem Glücksbringer ist, ne, dieser Diamant. Also der Basketballer erkennt...
Für ihn.
Ja, genau.
Und aber es auch sehr kostbar Glück. Und man weiß nicht genau. Es gibt natürlich
Er spielt dadurch besser, ne? Dieser Basketballer. Also bringt insofern.
Insofern Glück. Also für ihn ist es ein Talisman und aber auch natürlich teuer und begehrenswert, weil es eben schwarzer Diamant ist. Also der Film ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Es werden Welten zusammengebracht, die wahrscheinlich in der Wirklichkeit selten zusammenkrachen. Aber es ist ja denkbar. Und Sandler ist also von beachtlicher Präsenz. Da gibt halt auch eine Liebesgeschichte, die ihn umtreibt.
Und das Lustige ist ja in der Liebesgeschichte eigentlich... Den größten Auftritt kriegt er ja, als er zusammenprallt oder der auch einen super lustigen Gastauftritt hat, The Weeknd. Ne? The Weeknd spielt als The Weeknd mit und er entführt sozusagen Julia Fox, also die Freundin von Adam Sandler, in so einen Abstellraum, damit sie sich eine Line ziehen können und Adam Sandler bricht dann da quasi ein und hat so ein, ich finde also, dass The Weeknd, dass er sich so als koksender Popstar darstellt, fand ich schon sehr lustig, wenn man bedenkt, auch welche Größe dieser Musiker irgendwie heutzutage hat, er ist mit Abstand einer der größten Popstars, die es gibt. Er stellt sich da selber so ein bisschen bloß in dem Film, fand ich auch sehr
erfreulich. Ja, und er tritt selten in Erscheinung, gibt keine Interviews und ausgerechnet hier ist er The Weeknd, das spielt nicht nur eine Rolle, er spielt sich selbst, sondern das ist natürlich von überragender Ironie. Dann der Film, der das Kino retten sollte, also das Kino auch im Sinne des Gebäudes Kino, nämlich Tenet, der eben nicht bei Amazon oder bei Netflix gezeigt wurde, sondern der ins Kino kommen sollte, von Christopher Nolan. Lange aufgeschoben, der Film war schon fertig und Nolan hat darauf bestanden, dass der Film im Sommer in die Kinos kam. Natürlich mit gewisser Aufregung, hat glaube ich $200 Millionen gekostet, aber gut, das ist nahezu selbstverständlich bei Nolan. Aber ein großes Risiko, denn in den Kinos war nur ungefähr jeder vierte Sitz überhaupt zu belegen. Ob das nun wirtschaftlicher Erfolg ist, kann man nicht sagen. Aber
man kann natürlich schon sich die Einspielergebnisse ansehen und er hat seine Produktionskosten eingespielt. Also ich glaube, er liegt weltweit.
Schon jetzt?
Ja. Also er liegt weltweit. Naja, es lässt sich mal so schwer sagen, Produktionskosten. Naja. Es gibt ja Produktionskosten und Produktionskosten. Mhm. Also sprich, wie viel du an Werbung drauf hast. Das ist heutzutage ja fast nochmal dasselbe, was du an Marketingkosten drauf hast. Da müsste er, ich glaube aber, dass er auch das geschafft hat. Ich glaube, er liegt aktuell, ich müsste nochmal nachgucken, liegt er bei knapp 500 Millionen.
Ja.
Das ist natürlich nicht viel für einen Nolan-Film. Es ist aber in Anbetracht der Pandemie ein mehr als vorzeigbares Ergebnis. Jedoch anscheinend für Warner nicht gut genug gewesen. Ne? Jetzt gibt's ja dieses HBO Max-Programm oder diese Ankündigung, das hast du ja auch mitbekommen, ne? Dass ausgewählte Großproduktionen oder so ziemlich fast alle Großproduktionen nächstes Jahr wie Dune und Wonder Woman, dass die halt auf HBO Max, also sprich auf dem Pay-Kanal, zu sehen sein sollen. Also Nolan hat versucht, das Kino zu retten. Anscheinend war das nicht genug, aber er hat alles getan.
Er hat alles getan. Es war nun anders als bei den Batman-Filmen hier auch nicht zu erwarten, dass etwa 1 Million eingenommen würde. Also der Film war in dieser Hinsicht nahezu einen Triumph und hat ungefähr das gehalten, was man sich versprochen hat. Ist natürlich ein sehr manieristischer Film, in dem man noch einmal mit der Umkehrung spielt. Also auch ein eklektischer Film, Selbstzitate. sehr, sehr knallige Action, wurde immer betont, dass es sich hier um sozusagen noch händische Action handelt, ohne digitale Effekte. Das merkt man dem Film an. Es ist der Bond-Film, den Nolan so gern immer drehen wollte.
Ich habe nur die Action-Szenen überhaupt James nicht verstanden. Ich habe die Action-Szenen halt nur nicht verstanden. Das ist das Problem, diese Inversion der Kugeln und so weiter.
Genau, dazu die Kugeln fliegen
rückwärts. Parallele Existenzen gibt. Ich erinnere nur an diese computerspielartige Schlusskampfsequenz in dieser russischen Ruinenstadt, die wirklich wie das Halo-Computerspiel aussah, wo verschiedene Zeitachsen so miteinander verbunden wurden, dass man zu verschiedenen Zeiten gegen verschiedene Gegner gekämpft hat. Ich kam da nicht mit, also er hat da mit dem Bogen überspannt. Ich war nicht so begeistert wie du von dem Film.
Nein, ich war nicht begeistert von dem Film.
Also ich finde, je mehr ich darüber nachdenke, es ist ein schlechtester Film. Und zwar nicht unbedingt vielleicht, weil ich das Konzept nicht verstanden habe, sondern weil er mich einfach emotional kalt gelassen hat. Ich fand die Figur nicht gut skizziert.
Aber Kenneth Branagh hat dir gefallen auf seiner
Yacht. Der hat mir sehr gut gefallen,
als russischer Schurke.
Der fast nur schlechte Kritiken bekommen hat für seinen russischen Akzent. Mhm. Aber ich fand ihn sehr furchteinflößend. Also das war eine gute Rolle, aber ich fand sozusagen den Protagonisten, ne, der auch keinen Namen erhält, der biografisch nicht erhält wird, den man nur ab und zu bei seinen Klimmzügen auf einem Leuchtturm sieht, also mir reicht es nicht. Ich fand Pattinson unterbeschäftigt. Die Story, die hing so schwer wie so eine Glocke über allem. Diese Schnellerklärung am Anfang durch diese Wissenschaftlerin, als er am Schießstand steht. Also Nolan steht unter Zeitdruck, 160 Minuten reichen ihm schon fast gar nicht mehr. Es ist zu viel Konzept für zu wenig Rahmen und zu wenig Volumen.
Ja, aber dabei wird doch sehr wenig erzählt. Ähnlich wie in Bond-Filmen gibt es MacGuffins. Nämlich hier ist es, glaube ich, auch ein Schmuckstück, eine Kette, glaube ich, gefälschte Kunstwerke,
dieses Erpressung. Zum Struppi-Gemälde.
Ja, ja, also ein sehr einfacher, eigentlich ein einfacher Handlungsstand dazu, Eifersucht. Eine rasend schöne Frau, Yachten, Katamarane, verschiedene Schauplätze,
das Katamaranrennen war doch, soll das denn?
Aktionen in Indien.
Ja, also es war irgendwie so, das war reine Kulissen-Action, reine Schauplatz-Action. Normalerweise würde Nolan immer, klar, er inszeniert gerne schöne Schauplätze, aber die Action, die darum passiert, ist immer handlungsdienlich. Dieses Katamaranrennen dient ja nur dazu, dass Elizabeth Debicki dann dem Branagh dann irgendwie das Ruder auf den Kopf hauen kann. Und er wollte einfach nur, er wollte sowas machen wie Gerd Fröbe gegen Sean Connery beim Golf, bloß in schnell. Ja. Ne? Am Ende verliert Fröbe.
Ja, so. Aber dieses Rennen ist nicht sehr spannend.
Ja.
Ne? Also es ist nicht sehr dramatisch, es dient tatsächlich nur dem Verhältnis von Debicki und Branagh und Branaghs Drohung und dass man fürchtet, er könnte sie da vom Katamaran stoßen, mit dem Ruder schlagen oder dergleichen. Später gibt es ja auch zum Finale gibt es dann die Szene, dass sie sich an ihm rächt, stand immer in seinem Bann, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von ihm abhängig. Vor allem geht es um das Kind, sie will das Kind nicht verlassen und Branagh droht immer damit, es zu entführen. Das ist also ein Plot eines B-Movies, aber der Film ist La Pour La, der ist als La Pour La angelegt. Natürlich ist Nolan eigentlich ein virtuoser Drehbuchautor, aber hier hat er alles auf das Notwendige reduziert. Wahrscheinlich auch, weil er den Film als einen Genre-Actionfilm betrachtet hat. Und es kommt doch sehr darauf an, dass etwa ein Flugzeug in den Flammen aufgeht. Das wird dann rückwärts gezeigt und so lauter Effekte.
Echtes Flugzeug, ne?
Echtes Flugzeug. Man sieht das auch alles. Man weiß es zu würdigen. Dennoch hatten doch die meisten Betrachter, mit denen ich gesprochen habe, die meisten Zuschauer am Ende den Eindruck, es sei eigentlich ein leerer Film der Knalleffekte und der Überwältigung, vor allem man sagt ja immer das Überwältigungskino, das hat Nolan.
Ich hätte das mit dem Flugzeug gar nicht gemerkt. Also wenn er nicht vorher das pressewirksam halt durch alle Kanäle gepustet hätte, dass ein echtes Flugzeug in die Luft. Ich glaube, das müssen die auch machen, damit man es überhaupt zu würdigen weiß. Es hätte für mich auch ein digitaler Effekt sein können.
Ob das einen Unterschied macht? Ja, man sieht Filme der 60er und 70er Jahre, die so mondän sind, also Agenten, Spionagefilme, Abenteuerfilme jener Zeit, als es eben nicht anders möglich war, als tatsächlich ein Flugzeug aufzufahren und mit Stuntmen dabei zu zeigen, wie sie eine Wand hochkriechen. Solche Szenen nehmen 10, 15 Minuten ein, ne? Wie in früheren Heist-Filmen und Entführungs- Filmen. So, das ist, sind all die Erinnerungen, die Nolan gesammelt hat.
Machen wir weiter.
Aber nun
ne?
zu,
kommen wir mal zu Serien.
Und die erste ist ja. The Watchmen, die, glaube ich, im letzten Jahr angelaufen
genau,
ist.
Genau, ich nehme
die
sie deshalb genau.
noch erwähnen.
Ich will sie auf jeden Fall erwähnen. Also, das ist vielleicht ein bisschen gemogelt, weil sie lief, ich glaube, bei uns war das auf Sky ab November oder Dezember, aber die letzte Folge lief 2020 an. Also ziehe ich Watchmen gerne noch mit rein. Ja, eine viel gefeierte und hochdekorierte Serie, komplett zurecht. Habe selten eine Miniserie gesehen, die so konzentriert mich in den Bann gezogen hat, wie die von Damon Lindelof. Mich hat es vor allen Dingen gefreut für Damon Lindelof, der so ein bisschen so, der ist so ein Comic-Con-Prügelknabe geworden. Alle meckern über ihn rum, weil man weiß, wie talentiert er ist. Also ein bisschen wie bei J.J. Abrams, seinem Freund, weil alle wissen, wie talentiert er ist, aber es angeblich nicht schafft, gute Abschlüsse oder generell ein gutes Konzept bis zum Ende durchzuerzählen. Also es gibt sogar Leute, die ihn hassen. Er wurde ja bekannt mit Lost, die Serie, auf der sich alle einig sind und wie ich auch finde, die ein absoluter Meilenstein der Erzählung gewesen ist und des Plottings und die angeblich ja so schlecht geendet sei mit diesem Jenseitsende in der Kirche, in der sich alle treffen. Seitdem wurde er so ein bisschen zur Hassfigur nach dem Motto, wie konnte es dieser kluge Kopf schaffen, ein so großes Konzept derart in den Sand zu setzen. Er war seitdem also auf der Abschussliste. Dann hat er ja The Leftovers gemacht, also The Leftovers ist, das gab's glaube ich, ich kann mich an keine Serie erinnern, die so mittelmäßige Kritiken bekommen hat und dann von Staffel zu Staffel, es gab leider nur drei, immer besser wurde, gab's sogar eine, es gibt einige Seiten wie AV Club oder wie auch die New York Times zum Beispiel, die dritte Staffel von The Leftovers als eine der besten des Jahrzehnts sogar bezeichnen. Also da hat Lindelof genau das Umgekehrte geschafft. Er hat bei Lost wurde ihm vorgeworfen, er schafft es irgendwie nicht, ein gutes Ende zu skizzieren und bei Leftovers war das so, okay, er hat irgendwie sich selber irgendwie aus dem Schopf, aus dem Wasser gezogen, indem er das Umgekehrte geschafft hat, nämlich ein gutes Ende geschafft hat. Also er tut mir seitdem ein bisschen leid und Watchmen war im Vergleich dazu halt eine Serie, die von vorne bis hinten gefeiert wurde. Man kann sich natürlich, also die Watchmen von Alan Moore waren ja immer auch eine Allegorie auf Politik und der Zeit schon in den 60ern, 70ern, 80ern bis heute, Nixon, Vietnam, Watergate und da spielen ja die Watchmen auch mit, sodass es sozusagen auch zwingend ist, ein aktuelles Problem mit den Watchmen zu verbinden. Es spielt zwar in einer alternativen Zeitlinie, aber es spielt immer noch in unserer Ära und da geht es halt um Rassismus in Amerika, Rassismus in den eigenen Reihen der amerikanischen Polizisten, dem Ku Klux Klan unter anderem. Und die Watchmen sollen dort also aufräumen und machen das total überzeugend. Mhm. Also für mich war das die Serie 2019/2020. Mhm.
Habe ich 2019 versäumt und in diesem Jahr nicht nachgeholt. Mhm. Bin zu spät gekommen. Täusche ich mich oder gab es einen Comic-Strip, The Watchmen?
Genau, also da, ja, darauf basiert das ja. Das waren, da gab es so, ich bin kein Comic-Experte, vielleicht kriege ich den Namen falsch hin. Es gab, im Grunde genommen war das der Versuch, authentischere Comic-Helden zu zeichnen, als Batman eines. Deswegen gibt es auch diese Nachteule, Nightowl, die aber nur so einen kurzen Auftritt zum Beispiel in dieser Serie bekommt. Und ja, also es gibt so Ideen, die einfach, ne, es gibt da irgendwie Mr. Manhattan, das ist ein riesiger blauer Mann, den Nixon beauftragt hat, Vietnam für ihn zu gewinnen. Und dann marschiert er durch Vietnam 30 Meter hoch und macht alle Vietcong platt. Vietnam wird zum 51st State of America und dort wachsen dann auch Amerikaner auf. Das ist sozusagen Teil dieser Parallelen.
Von Rambo. Ja, aber ich glaube, genau. Zu Deutsch heißt es ja die Wächter und ich meine, es hätte sogar deutsche Comics gegeben.
Es gab auch schon mal einen Film. Ja, es gab auch schon mal einen Film von Zack Snyder, den einige für gut halten, was ich nicht verstehe. Der ist, glaube ich, von 2008 oder so. Mhm. Also ich kann das nur empfehlen, also dir, Arne, und jedem anderen, der das nicht gesehen hat, es sind nur 9 Folgen, 50 Minuten.
Und abgeschlossen.
Abgeschlossen.
Nach 9 Episoden abgeschlossen.
Also es gibt viele, die sagen, hey, wir wollen noch eine zweite Staffel machen, aber Lindelof hat gesagt, das könnt ihr machen, aber ich bin für meinen Teil fertig und trete dann vom Projekt zurück. Also mich freut das vor allem für Lindelof, weil, ne, also ich kann, also die am begabtesten sind, kriegen immer am meisten einen drauf, weil sie am meisten enttäuschen. Mhm. Und das hat er einfach nicht verdient gehabt, wie mit ihm umgesprungen wurde. Und deswegen finde ich es toll, dass er das gerissen hat. Machen wir mal gleich mal weiter, ne?
Ja, zu einer Serie, die auch abgeschlossen ist, die so angelegt war, eine Miniserie, 8 Episoden. Also ein vollkommen, eigentlich ein Film, den man auch 2,5, 3 Stunden sehen könnte. Eine Folge dauert ungefähr 20, 25, 30 Minuten, 8 mal 3.
Du meinst Devs?
Devs.
Nee, die geht länger. Da geht eine geht über 40. 10?
Ja, ja. Ja, so 40 Minuten.
8 mal
ja.
45
aber 8, oder so. 8 Episoden.
Ja, ja, genau.
8 Episoden. 40 Minuten. Mhm. Gut. Also, dann wäre, naja, es wäre ein sehr, sehr langer Film. Ja. Für einen Film wäre es zu lang. Aber der Film ist sehr, sehr langsam erzählt. Die Serie ist sehr langsam erzählt. Und sie zieht in ihren Bann durch die Ruhe der Dialoge und weil sich selten etwas schnell bewegt. Es gibt wenig jähe Gewalt und also von eine Serie von Alex Garland, der als Autor schon lange bekannt war, britischer Autor, der The Beach geschrieben hat und der zuletzt durch, na, man kann sagen, mystisch-okkulte Science-Fiction-Thriller aufgefallen ist. Annihilation hat mancher gesehen.
Ex Machina war
ja,
sein Regiedebüt.
Ja, also die Erwartungen waren enorm an Devs. Und ich denke, ich kannte wenige Filme von Garland vorher und war ganz und gar in den Bann geschlagen von Devs, der Geschichte eines IT-Moguls, der in den Wäldern von San Francisco seinen Konzern aufgebaut hat mit einer auch einer geheimnisvollen blonden Frau an seiner Seite und eine Silicon Valley Kritik, muss man sagen. Er hat seine Tochter verloren und hat eine riesige Statue, die seine Tochter Amalia, glaube ich, so heißt auch der Konzern, zeigt. Und er arbeitet an, wie soll man sagen, der Durchleuchtung der Vergangenheit und der Zukunft, also der Durchlässigkeit der Zeit. Er will sichtbar machen, was in der Vergangenheit passiert ist. Eigentlich geht es ihm darum, sichtbar zu machen, was in einem Paralleluniversum ist, wo er seine Tochter vermutet.
Ich sage nur, ne? Stichwort Determinismus.
Ja.
Lässt sich die Zeitachse manipulieren? Was ist mit den Parallelwelten? Da gab es dieses Experiment in diesem Hörsaal, das ich damals schon zitiert habe, das ich wahrscheinlich falsch zitiert habe, und aber immer noch fasziniert davon bin, dass Teilchen in einer bestimmten Beschleunigung sich abspalten, aber weiter existieren und damit zwei verschiedene Zeitachsen bilden. Das ist sozusagen das Down-to-Earth-Experiment, das da fiktionalisiert im großen Maßstab gezeigt wird und das realistisch ist, also es sozusagen auch gibt und das halt sozusagen proklamiert und auch begründet, dass es verschiedene Ichs geben kann. Es gibt uns beide dann auch nochmal leicht variiert in einem, wie nennt man das? Das ist die Multiversum-Theorie, genau.
Eben nicht
Multiversum.
Nicht Paralleluniversum, so Multi-Universum. Ja. Naja, also theoretisch wird das alles nicht verhandelt, aber wie in jedem Wissenschaftsthriller oder in jedem, sagen wir ruhig, Mystery-Film, der sich, oder eben im Wortsinn Science-Fiction, sind diese Spekulationen überzeugend. Das sind philosophische Spekulationen und man glaubt dann das, was man sieht, dass es möglich ist. Man sieht die Materialisierung etwa von Arthur Miller mit Marilyn Monroe. Man sieht Jesus am Kreuz. So, das wird grisselig gezeigt. Übrigens von eigentlich nur von den beiden Protagonisten, von einem genialen Jungen und einem alten Hippie, der Jazzmusik hört. Das sind die Akteure, die in einem Bunker im Wald, oder nicht Bunker, sondern eigentlich in einem goldgläsernen, goldenen Palast, der vollkommen abgeriegelt ist, die diese Experimente durchführen. Und da kommt dann ein Spion, ein junger Mann, der wird merkwürdigerweise dann sehr bald aufgenommen, in den Kasten gesetzt, der verschafft sich Informationen auf einem Stick. Das sind die ersten eben 40 oder 45 Minuten des Films, wenn nicht nur eine halbe Stunde. Er wird erwischt und er wird mit der Plastiktüte erstickt und verbrannt. Und dessen Freundin, die auch in einem Konzern arbeitet, versucht nun herauszufinden, ihr wurde gesagt, er hat Selbstmord, er ist verschwunden. Dann heißt es, er hat Selbstmord verübt. Es wird natürlich in gefälschter Dokumentarfilm, also eine Videoüberwachung gezeigt. Ja. Und das löst es aus, dass diese junge Frau immer auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod ihres Freundes allmählich in in dieses Amalia eindringt und den Guru und die und dessen, wie sich dann herausstellt, Freundin, die Leiterin eigentlich der Experimente ist. Und,
wobei ich die Detektivgeschichte eigentlich weniger, sogar noch weniger interessant fand als die, als die Experimente an sich und die historischen Begebenheiten, die sie sehen. Also die auch so nebensächlich wie halt in einer Throwaway-Line, wie wir letztens bei William Gibson besprochen hatten, halt erwähnt, was sie dort sehen, dass sie halt nebenbei sagen, Oswald war es übrigens, also in Anspielung dessen, dass die aufgrund der Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken, gesehen haben, dass er alleine war, dass Oswald alleine Kennedy ermordet hat, solche Sachen, dass man sich die Dinosaurier angucken kann. Das fand ich fast alles noch ein bisschen spannender als die Detektivgeschichte an sich. Also die Tatsache, dass Science Fiction so plastisch dargestellt wurde und auch gemessen an einzelnen Szenen, dass man Jesus sprechen hört, fand ich fast noch faszinierender als diesen Plot der Aufdeckung, weil es geht ja auch um die Silicon Valley Figur. Nun weiß ich leider nicht, wie sein Name heißt.
Haben wir jetzt nicht.
Wir wissen, wie seine Tochter heißt, aber auch wie man ihn verstehen kann als mächtigsten Menschen der Welt, denn das sind diese Silicon Valley Leute. Also sie sind ja nun mal die mächtigsten Menschen der Welt, mächtiger als Politiker. Und es gibt auch eine Behörde, die ihm hinterher spürt und möchte, dass er seine Experimente offenlegt. Er allerdings schafft das, irgendwie verbale Finten zu legen, dass sie nicht dahinter kommen. Und so springt ja Mark Zuckerberg mit den Parlamenten ja auch um, indem er sich nicht offenbart.
Ja, das ist übrigens auch ein Subplot, dass eine FBI-Agentin ihn befragt und zur Zusammenarbeit drängt, ihm droht und er lässt sich nicht drohen. Er ist natürlich genau dieser schluffige, bärtige, vorgeblich joviale Konzernleiter. Das ist eine sehr sinistre Figur, denn er lässt von einem Handlanger, und das ist der konventionelle Kriminalplot, er lässt den Jungen beseitigen und er hat überhaupt gar keine Skrupel und seine Partnerin hat auch überhaupt keine Skrupel. Aber die junge Frau ist insofern wichtig als Movens, weil ihr dann gesagt wird, in 24 Stunden wirst du erfahren, worum es geht.
Natürlich, und, du brauchst eine Hauptfigur,
die entscheidende die aufdeckt, Akteurin, die am Ende dann die Waffe zieht und die diejenige ist.
Ja, das wollen wir nicht spoilern.
Ja, genau.
Machen wir mal weiter, oder?
Aber lass mich noch eines sagen. Der Film läuft auf eine Pointe zu. Du hast dann gesagt, naja, die Auflösung ist eher konventionell. Nur nach allem, was passiert ist,
das habe ich ja nicht als Kritik gesagt. Ich habe es sogar als positiv. Die Auflösung ist sehr konventionell, aber ich habe es als Lob gesagt, weil normalerweise sehr intelligente Science-Fiction-Serien dazu neigen, ein offenes Ende zu inszenieren, was darauf hinauslaufen könnte, dass wir uns weiter mit dem Film beschäftigen. Das wird danach gar nicht mehr nötig sein, denn er hat ein abgeschlossenes Ende, ein Frieden in der Geschichte, sodass wir auch mit der Geschichte abschließen können. Ich fand also das konventionelle Ende geradezu unkonventionell, weil es untypisch ist für Sci-Fi-Serien und auch mit Alex Garland eigentlich überhaupt nicht von zu rechnen war.
Ja, also es hat eine gewisse Friedlichkeit, hat keinen Knalleffekt, es braucht keinen Anschluss für eine zweite Staffel.
Das wird es auch nicht geben, also es ist ja abgeschlossen. Nein. Gut, machen wir weiter. Nächste Serie habe ich ausgesucht. Das ist die zweite Staffel von Mandalorian, zu sehen auf Disney Plus. Eine Staffel, die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt zurzeit 6 von 8 Folgen zu sehen. Muss aber auch nicht abgeschlossen sein. Diese Staffel ist noch besser als die erste Staffel. Bin sehr froh, dass Disney, die mit den letzten beiden Star Wars Filmen, darunter dem Nicht-Star Wars Film The Last Jedi, ja dann wirklich ins Klo gegriffen haben, so ein bisschen sich wieder fangen konnten. Das liegt natürlich auch an Jon Favreau, den wir kennen von sozusagen als Creator und als Regisseur. Ich glaube auch, dass er Regie geführt hat, oder ist er einfach nur, naja, auf jeden Fall, er kommt ja eigentlich von Marvel, ne, und Iron Man, Avengers, und hat da so ein bisschen das Ruder übernommen. Und was mich am meisten erleichtert und erfreut, gerade weil wir in einer Zeit leben, in der wir zunehmend so viele Serien gucken müssen, dass wir nicht mehr hinterherkommen und das serielle Erzählen, sprich also Handlungsfäden, die ganz am Anfang ausgelegt werden und dann sehr spät erst aufgegriffen werden, also quasi über Staffeln hinweg, so prägend sind, dass diese Serie auffällt, weil sie nämlich gutes, altes 90er-Jahre-Serienfernsehen ist. Es gibt zwar auch einen roten Faden, nämlich der Kopfgeldjäger, der Mandalorian, der muss Baby Yoda durchs Universum retten und begleiten, der übrigens auch einen Namen hat, der wird aufgedeckt, Grogu heißt der, aber es gibt pro Folge abgeschlossene Kapitel und das ist richtiges 90er-Jahre-Fernsehen, was richtig erleichternd ist, also ein Adventure in 40 Minuten, dann kommt das nächste und so weiter, es ist also eine absolute Erleichterung, sich mal so fallen lassen zu können und diese Art von Fernsehen wieder zu gucken, weil sie halt auch den Ruf hat, billiger zu sein oder schlechter erzählt zu sein als das serielle Fernsehen. Das ist das eine, was besonders toll ist. Und das andere ist natürlich, mit welcher Selbstverständlichkeit und welcher Leichtigkeit Filmelemente, die vor allen Dingen die ersten drei Filme von 77 bis 83 geprägt haben, aufzugreifen und diese ein bisschen zu variieren. Also mir reicht das zum Beispiel schon, wenn man diesen Speedbiker, den man im Wald gesehen hat, bei Rückkehr der Jedi-Ritter diesmal durch die Wüste flitzen sieht. Also man arbeitet komplett mit alten Elementen der Originaltrilogie, variiert die ein bisschen in den Einsatzgebieten und in den Waffen, auch was die, ich habe manchmal das Gefühl, die nehmen die Mos Eisley, die Cantina Bar aus dem ersten Teil und picken sich jedes Monster raus und setzen das irgendwo hin und inszenieren das neu. Das finde ich alles viel, viel besser als dieser Zwang zur Neugestaltung und Neuerdenkung, wie es in den letzten sechs Star Wars Filmen passiert.
Aber zunächst warst du skeptisch, vor allem auch bei der Figur des Mandalorian, da hatten wir allerdings auch, glaube ich, erst zwei Folgen gesehen. Mehr gab es noch nicht im Frühjahr. Und natürlich ist diese Gestalt in der Rüstung, sie lädt nicht zur Identifikation ein. Ne? Das ist eine sehr starre Figur. Man hat kaum eine Identifikation. Möglicherweise hast du, als du weitergeschaut hast, günstigeren Eindruck von der Serie gehabt. Vor allem hast du dann gemerkt, dass die Folgen abgeschlossen sind, was ich auch nicht ahnte. Das ist natürlich ein 70er-Jahre-Gefühl.
Herrlich.
Eine Vorabendserie. Und ja, es sind all diese bizarren Figuren, es sind bizarre Panzerflugapparate und dergleichen, wie man es kennt. Ich weiß nicht, wie die Serie allgemein aufgenommen wurde, ob alle zufrieden sind.
Euphorische Kritiken. Ich meine, die Fallhöhe, die war halt auch nicht hoch. Ne? Die letzten beiden Star Wars-Filme galten halt als nicht so gut. Und das ist halt eine Retro-Serie.
Ja.
Das ist eine ganz klare Retro-Serie mit komplett. Also es gibt auch Figuren, ich will es nicht spoilern, es gibt eine Figur, von der man glaubt, dass sie tot ist, die wieder auftaucht. Darüber kann man übrigens streiten, ob das so gelungen ist oder nicht, aber es bedient den sogenannten Fanservice von oben so.
Aber diese Gestalt hast du als nicht überzeugend empfunden oder denkst du jetzt anders darüber?
Den Mandalorian?
Ja.
Nee, ich kann mich ehrlich gesagt, ich müsste noch mal rein und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, dass ich ihn so schlecht fand.
Das habe ich dir womöglich einreden wollen.
Es gibt
also, oder habe das projiziert.
Als Hauptdarsteller wird ja geführt für den Mandalorian Pedro Pascal. Den kennen wir vor allen Dingen aus Narcos. Da spielt er einen kolumbianischen Ermittler. Und das Game of Thrones, da hat er den Prinzen Oberyn gespielt, der diesen Viper versus Mountain Kampf hinlegt und dann so tragisch den Kopf zerplatzt bekommt. Es wird immer wieder gesagt, der Schauspieler steckt gar nicht unter dem Kostüm, weil warum sollte er die ganze Zeit mit Helm rumrennen, auch wenn er dafür bezahlt wird? Es gab nur eine Szene, in der man ihn wirklich gesehen hat, als er einmal den Helm abnehmen musste. Ja. Das war er natürlich, aber ich sag mal so, also wenn er nicht wirklich darunter steckt, ist es sowieso egal. Ne? Also du kannst da wirklich theoretisch jeden reinstecken und du musst halt so Nuancen zeigen, indem er den Kopf mal schief hält, wenn er sich wundert, weil der Helm dann auch schief gehalten wird und dann sieht man irgendwie eine Reaktion daraus oder er nennt den Namen des Baby-Yodas Grogu und lacht sich dann schlapp. Man sieht das nur anhand von so kleinen Reaktionen, dass da auch Schauspiel nötig ist. Das kann sein, dass es irgendwie schwierig ist, aber für mich funktioniert die Serie auch, wenn er nicht sehr diffizil dargestellt wird.
Aber gibt es nicht auch eine Liebschaft in dem Film mit einer Frau, die ebenfalls maskiert oder in Rüstung ist? Nee,
also es gibt auch, also gehört ja so einer Geheimgilde, der Mandalorianer an und da hat er natürlich auch Gefährtinnen und er trifft auch generell auf nicht behelmte Menschen und Frauen, wo dann auch die Andeutung in der Liebesgeschichte drin ist. Er muss einmal in der ersten Staffel so ein Dorf beschützen und dann will sich irgendwie die eine der Dorfbewohnerinnen bei ihm bedanken und streichelt seinen Helm. Also da steckt da eigentlich schon mehr hinter. Übrigens eine der schlechteren Episoden, inszeniert von Bryce Dallas Howard, die, glaube ich, diesmal auch eine inszenieren durfte, die auch wieder nicht so gut ist. Die letzte, die ich gesehen habe, die war von Robert Rodriguez. Also es gibt auch wirklich bekannte Regisseure, die sich ranmachen. Und da geht es darum, irgendwie so ein das ist so ein bisschen wie bei Rambo, dem Vietnamkriegsfilm, da haben die Sturmtruppen dann diese Raketenwerfer, die man so hinstellt und dann, wo so diese Rakete rausgeschossen kommt und dann wollen die so einen Gipfel erstürmen, um Baby Yoda zu kriegen und das ist eine ganz klare Reminiszenz an Vietnamfilme, so wie es sie öfter auch gerade in den beiden Abrams-Filmen gegeben hat. Wie komme ich drauf? Genau. Liebschaften, Frauen, also der Mandalorian darf ja seinen Helm auch nicht abnehmen. Also es ist auszuschließen, dass er jemanden küssen wird.
Vielleicht habe ich es mit Flash Gordon verwechselt, ja, über den wir auch gesprochen haben zum 40. Mhm. Jubiläum. Es gab eine große neue Edition in diesem Jahr. Flash Gordon hat uns einige Male beschäftigt. Nun aber zu der Serie Unorthodox. Hat er einen Emmy bekommen in den USA, was ja jedes Mal, das war nun, nachdem die Serie schon gezeigt wurde, so etwas verursacht jedes Mal noch große Aufregung. Maria Schrader hat für ihre Regie den Preis bekommen. Das ist schon eine ganz erstaunliche Auszeichnung. Die Serie wurde im Frühjahr schon gezeigt mit gutem Erfolg. Gelobt wurde vor allem die Vorlage, die eigentliche Geschichte, die als Buch erschienen ist, von Lisa Feldmann. Hier stammt das Drehbuch von Anna Winger, einer Amerikanerin, die in Berlin lebt, die es sehr geschickt gemacht hat. Sie hat die Geschichte, die autobiografische Geschichte einer orthodoxen Jüdin oder ultra-orthodoxen Jüdin, die in Brooklyn, glaube ich, in New York jedenfalls, ja, die in New York aufgewachsen ist, unter ganz rigiden Bedingungen, die ein Mann ausgesucht wurde, den sie nicht liebte, musste sich allen Ritualen unterwerfen, sie wollte Klavier spielen, durfte es aber nicht und dergleichen. Und unter dem Regiment der Männer, und sie flieht als 18-, 19-Jährige, mittlerweile verheiratet mit einem eigentlich schüchternen, ultraorthodoxen Juden, flüchtet nach Berlin. In dem Buch ist es etwas umständlicher, die gelangt nicht gleich nach Berlin.
Ja, sie flüchtet in einem Berlin, das es gar nicht gibt. Also ich wundere mich die ganze Zeit, dass du so positiv darüber sprichst. Ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung.
Das war nur die Hinleitung.
Ja.
Das war die Hinleitung.
Ich erinnere nur an die Szene.
Auf den Berlin.
War das der Wannsee, in den sie über ein typisches Symbolbild, eine Symboleinstellung für Erweckung, also sozusagen das Hin- und Hergerissensein zwischen Leben und Tod, sich umzubringen, also ins Wasser zu gehen, aber dann doch das Wasser eher so als Reinigung zu empfinden, das macht dann diese Frau auch. Also ich merke es immer wieder, und das ist mir auch aufgefallen bei Deutschland 86 und 89 vor allen Dingen, das liest sich so wie deutsche Dialoge, die ins Amerikanische übersetzt werden, die dann wiederum ins Deutsche übersetzt werden, also doppelt gedrechselt. Dieses Berlin, was da gezeichnet wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so existiert. Und was ich damals in der Sendung gesagt habe, sage ich jetzt nochmal, man muss nur mal durch bestimmte Straßen in Berlin laufen, da kann man nicht so ein Backpacker EasyJet Leben führen, sondern man muss Angst haben davor, nicht zusammengeschlagen zu werden, wenn man jüdisch ist in Berlin.
Ja,
das ist das echte Berlin.
Es ist natürlich konstruiert. Es gibt diese Schauplätze, vieles ist am Potsdamer Platz. Es gibt die Philharmonie, die Akademie, bei der sie dann schließlich Klavier spielen will, ist ein Nebengebäude, glaube ich, der Philharmonie. Da wird behauptet, das sei das Konservatorium. Sie wird sofort unter die Fittiche genommen von einem Lehrer, der ihre Verlorenheit erkennt. Sie übernachtet dann dort. Dann wird sie aufgenommen von einer international gemischten Gruppe von Virtuosen, die alle Cello und Geige spielen. Und da sieht man die Wohngemeinschaft, so eine riesige Wohnküche, und da wird Salat geschnibbelt.
Das muss toll sein, da zu leben.
Also es sind viele Berlin-Klischees. Man sieht, wie diese junge Frau ins Kaufhaus geht und zum ersten Mal ein Jeans anprobiert. Enge Jeans, die sie nie tragen durfte, hatte immer doppelte Unterwäsche und so härene, einfache Kleidung. Und jetzt entdeckt sie sich selbst, verliebt sich auch in einen hübschen jungen Mann, der auch im Konservatorium ist. Allerdings wird dann, das ist immerhin eine Brechung, es wird festgestellt, dass sie kein Wunderkind am Klavier ist, dass ihre einfachen Möglichkeiten, also sie hat dann heimlich in Brooklyn etwas Klavier gespielt, verbotenerweise, oder hat sogar eine Klaviatur gezeichnet unterm Bett versteckt und hat sozusagen anhand dieser Zeichnungen geübt, auch nicht recht glaubwürdig. Aber jetzt wird ihr gesagt, naja, du spielst manierlich, aber das genügt nicht, du wirst ja nicht studieren können. Und am Ende entdeckt sie den Gesang. Also es ist auch ein Märchen, es ist ein lang erzählt an Lisa Feldmanns faszinierendem Buch. Feldmann hat noch ein zweites Buch geschrieben. Aber ich sagte vorhin mit gutem Erfolg, weil die Serie sehr beliebt ist.
Ne? Ja,
ist
das bei, will ich ja gar nicht bestreiten. Ja, ist bei
Menschen man beliebt, die
man
sich
liebt einfache vor allem Darstellung.
Für die ursprüngliche Geschichte dieser Frau interessieren, wohl weniger für die Berlin-Darstellung oder die Erweckung.
Ich bin echt kein Experte in Sachen Region, ne? Und es ist wahrscheinlich auch eine bestimmte Untergruppe des orthodoxen Judentums, das weiß ich jetzt nicht, ob das eine bestimmte Religionsabteilung darstellt oder nicht, aber es ist natürlich auch, man kann ja religionskritisch sein, aber das unorthodoxe Judentum wird dort auch sehr übel einfach dargestellt. Ne? Also es gibt keine Szene, oder es gibt keinen Darsteller, der einen Vertreter, also es gibt keinen Vertreter des orthodoxen Judentums in dieser Serie, der annähernd sympathisch ist. Alle sind gefangen in ihren Zwängen. Ja. Am ehesten vielleicht noch der ihr versprochene Ehemann, der sie dann suchen will in Berlin.
Der sich ja auch wandelt, als er nach Berlin kommt und
ja,
der
dann
ihre
geht er
Gefühle
in den, dann
verstehen
geht er in den Puff
möchte.
Und dann kann er damit nicht umgehen und so. Also die Szene des verklemmten Menschen, der in einen Puff gehen muss, um dort etwas über die Liebe zu erfahren, um dann mit der Puffmutti zu reden und so. Das ist auch keine gute Drehbuchschule. Das hat man schon tausendmal gesehen. Und ich finde einfach, dass das orthodoxe Judentum einfach nicht gut dargestellt wird in dieser Serie. Mir gefällt das nicht.
Aber wir wissen natürlich nichts darüber.
Ja, aber du musst zwei Seiten zeigen. Du kannst nicht einfach nur auf eine. Du kannst sie nicht schematisch einfach nur als bösartig darstellen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen.
Ja, eine Bösartigkeit wird wahrscheinlich nicht unterstellt. Also den Eindruck hatte ich nicht. Ja,
oder gefangen zu sein,
ja,
in bestimmten
religiösen
Formalismen.
Ritualen, ja. Für immer gefangen. Die Frauen unterwerfen sich ja wie selbstverständlich und sehen in der jungen Frau eine Unbotmäßige, die dann auch fliehen muss und die sich dem nicht unterwirft. Also sie ist ein Skandal, es bleibt ihr nichts anderes übrig als zu fliehen. Von dieser Welt wissen wir nichts. Es gibt Einblicke in Familiengeschichten, die man niemals sehen kann. Dieses Exotische ist natürlich ein Momentum der Serie. Und man muss sich verlassen auf Lisa Feldmanns Schilderung hier von Winger fürs Drehbuch bearbeitet. Das war jedenfalls der Grund, weshalb die Bücher schon aufregend für manche waren, die auch jetzt die Serie gern gesehen haben, bei allen Stereotypen und bei allen klischeehaften Darstellung, vor allem der Stadt Berlin. Liegt aber auch daran, dass wir in Berlin leben.
Ja, dass die Stadt schön aussieht, alles in Ordnung. Das finde ich überhaupt nicht weiter will. Man soll die besten Seiten zeigen. Nur wage ich halt zu bezweifeln, dass das Leben als Jüdin oder als Jude in Berlin jederzeit so einfach ist, wie für diese junge Frau.
Ja, es wird ihr nach kurzer Zeit so einfach gemacht, weil sie sofort Aufnahme findet. In Wahrheit hat nur wenig Geld gespart, hätte sie sicher Existenznöte. Aber nun, geht zurück auf eine authentische Geschichte. Man muss das Buch lesen.
Okay.
Jetzt kurz zu einigen Serien, die wir entweder ausführlich besprochen haben, so Emily in Paris, oder über die wir hier nicht gesprochen haben, die aber doch weithin in den Medien vorgestellt wurden.
Weißt du, was das Lustige ist an Babylon Berlin? Ich weiß immer nie, ob die Serie Babylon Berlin oder Berlin Babylon heißt. Also, Berlin Babylon, ne? Weil beides wahrscheinlich geht. Aber sie heißt Babylon Berlin. Okay, ich kann mir das einfach nie merken.
Berlin Babylon, das geht auf Hollywood Babylon wahrscheinlich zurück.
Okay.
Denn diese Bezeichnung Hollywood Babylon, da sagt man nicht Babylon Hollywood, sondern immer Hollywood Babylon.
Ah ja.
War wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Autoren die Serie so genannt haben. Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Staffel. Man hat also nach der zweiten Staffel, die zusammen mit der ersten schon gedreht wurde, war man davon überzeugt, dass es auch eine dritte Staffel geben würde. Und diese dritte Staffel hält vollkommen das, was die ersten beiden Staffeln geboten haben. Große darstellerische Leistungen, Schauwerte. Diesmal wird Babelsberg eingebunden, natürlich Berlin der 20er Jahre, also der Expressionismus. Es werden die Studios gezeigt, es werden Dreharbeiten gezeigt. Die eigentliche Mordgeschichte, dass ein Meuchelmörder mit der Maske herumläuft und mit einem Cape, das ist hier eher nebensächlich. Es läuft alles zu auf den Börsencrash, Schwarzen Freitag 1929. Und es gibt herrliche Darstellungen, etwa von Udo Samel, von Michael Maticewicz, von Jens Harzer, natürlich Lars Eidinger. Und der große Erfolg der Serie hielt an. Die Serie war natürlich so populär, dass du sagtest, nee, lass uns darüber lieber nicht sprechen. Das ist überall, wird überall besprochen.
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Hast du nicht gesagt?
Ja, heute wird, glaube ich, die Folge, in der wir immer uns daran erinnern, was der andere gesagt hat. Und dann stimmte das
ja
nicht.
Aber beides niemals.
Nein. Wir haben deshalb nicht drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, dass mich die Serie einfach überhaupt nicht interessiert.
Das ist jetzt noch besser.
Ja, und jetzt ist halt die dritte Staffel schon da und es würde nichts bringen. Ich könnte die Serie nicht beurteilen, wenn ich nicht zumindest ein bisschen was geguckt habe. Aber okay, du hast noch eine Serie, Emily in Paris, ne? Wolltest du noch? Oh, nee, das haben wir schon abtisch schon besprochen.
Naja, Emily, wir haben einen Podcast gemacht, in dem Birgit Fuß und ich über Emily in Paris ausführlich gesprochen haben. Deshalb hier nur der Hinweis, das ist Guilty Pleasure, wie man immer so sagt.
Ja. Das gibt's übrigens für mich nicht. Da muss ich dir auch wieder sofort ins reinfahren. Ich finde ja, also Guilty Pleasure bedeutet ja, dass man sich ein wenig schämt, aber auch ein wenig stolz ist, etwas gut zu finden, was nicht zu einem passt. Aber also ich finde, also entweder es gibt was man geil findet oder nicht. Aber das ist nur meine Interpretation. Das heißt nicht, dass du jetzt nicht recht hast. Wenn es für dich ein Guilty Pleasure ist, dann ist es dein Guilty Pleasure.
Nein, das ist keine Frage des Rechthabens, sondern der Definition von Guilty Pleasure oder ob es so etwas überhaupt gibt.
Gibt's nicht.
Aber viele Menschen sagen, dies ist mein Guilty Pleasure. Ich weiß, ich sollte das nicht sehen. Das ist banal, es ist trivial, das ist unzweifelhaft so. Aber es ist sehr gut pointiert, amüsant, lustig geschrieben. Es sieht herrlich aus. Es ist erotisch, es ist lustig und es handelt eigentlich von dem Konflikt zwischen einer jungen amerikanischen Frau und einem amerikanischen Lebensstil, politischer Korrektheit und dem unkorrekten französischen, europäischen in Paris, am Postkarten Paris, Postkarten Südfrankreich, Weingüter und
die so ein bisschen wie Picard, bloß in unserer Welt.
Picard. Wir müssten über Picard sprechen, das war Anfang des Jahres.
Ach, war das dieses Jahr?
Also wir haben ausführlich über Picard gesprochen.
Da muss ich aber ehrlich sagen, du hast eine so lange Liste an Sachen, dann streichen wir aber andere Sachen für raus.
Nein, zu Picard, wir haben ausführlich über Picard gesprochen. Da waren wir uns einigermaßen einig, wenngleich erst die ersten Folgen zu sehen waren, zwei oder drei. Es wurde ja im Abstand von jeweils einer Woche gezeigt und zog sich dann und wurde länger und länger. War aber dennoch eine sehr populäre Serie. Die meisten sind dann dabei geblieben. Hast du Picard weitergeschaut? Nee,
wir wollten es sofort gucken und wir haben nach der ersten Episode unsere Folge aufgenommen und danach habe ich es ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt. Ich könnte dazu gar nichts sagen und ich kann mir, also es gibt zwei Arten, die Serie zu betrachten. Einmal als alleinstehende Serie, was theoretisch möglich ist. Man muss sich im Kosmos nicht auskennen. Ich glaube, man könnte es ein bisschen mehr genießen, wenn man sie eingliedern kann in diesen Multikosmos verschiedener Star Trek-Filme und Serien, was ich nicht könnte. Also klar, es kommt irgendwie Data und dann und so weiter. Man kennt die ganzen Figuren, aber ich könnte es nur noch aufgrund dieser einen Episode beurteilen und die hat mir gut gefallen.
Aber du bist doch ein Star Trek.
Nein.
Zuschauer.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Also Star Trek, also wir haben uns einmal darüber unterhalten, warum Tarantino eher Star Trek als Star Wars machen würde, weil er wahrscheinlich diese Bordkonstellation in der Schaltzentrale mit Kirk, mit den verschiedenen Charakteren, Uhura und Sulu, wahrscheinlich besser mit Dialogen ausstatten könnte, als es im Konfliktdialog zwischen Vader und Luke zum Beispiel machen könnte. Aber ich bin überhaupt kein Star Trek-Fan. Also ich fand es immer zu statisch. Ich fand die Figuren immer zu behäbig. Ich kann auch den Kult um den Zorn des Khan nicht nachvollziehen. Die einzigen Star Trek Filme, oder Serien, die haben mir sowieso nicht so gut gefallen. Die einzigen Star Trek-Elemente, die mir gut gefallen haben, sind tatsächlich die ersten beiden Filme von J.J. Abrams. Mhm. Darf man nicht sagen. Guilty Pleasure.
Ja.
Aber ich finde wirklich nur vor allen Dingen Into Darkness, das klingt wieder so, als würde ich extra eine eigene Meinung haben. Ich finde vor allen Dingen Star Trek Into Darkness, den alle nicht mochten, als das wirkliche Meisterwerk der gesamten Serie. Also, aber das werde ich jetzt nicht begründen.
Also Guilty, Unpleasure.
Ja.
Das gibt es für dich. Ja, wir haben nicht gesprochen über The Crown. Das ist die Serie, die zurzeit von nahezu allen geschaut wird. Wen immer man fragt, sagt, ja, ich habe gerade begonnen mit The Crown. Das ist die dritte Staffel.
Die vierte Staffel.
Vierte Staffel. Ich habe die drei vorher gesehen. Ich habe diese gesehen. Hier kommt Diana ins Spiel. Hier kommt Camilla war vorher schon da. Margaret Thatcher natürlich sind die Jahre bis zum Abschied von Margaret Thatcher, also ungefähr
1979
bis 19, Falkland. Ja,
ah, schön.
Falkland ist mindestens eine Episode, in der genau gezeigt wird, die Mobilmachung, wie Thatcher es ausnutzt, dass diese kleine Insel vor der Küste von Argentinien besetzt wurde. Es wird gezeigt, wie sie schließlich triumphiert, weil innerhalb kürzester Zeit das argentinische Militär auseinanderfällt und die Briten siegreich mit ihrer Flotte zurückkehren. Und dann der Konflikt zwischen Gillian Anderson, die Margaret Thatcher spielt, und der wunderbaren Olivia Colman, die Queen seit der letzten Staffel spielt. Und dieser psychologische Konflikt zwischen der eisernen Lady und der ebenfalls eisernen Königin steht hier im Mittelpunkt, natürlich neben der Entwicklung der unerquicklichen Entwicklung der Ehe von Lady Diana, was hier ein besonderes Interesse natürlich ausgelöst hat, Prinz Charles und den anderen Kindern der Queen.
Hast du den Thatcher-Film eigentlich gesehen und Meryl Streep?
Ja, natürlich.
Und ist der gut? Oder sie hat wahrscheinlich einen Oscar nur bekommen, weil sie wieder eine perfekte Aneignung gemacht hat und so weiter. Aber der soll ja nicht so gut sein, Iron Lady, ne? Der soll nicht so gut sein, der Film.
Iron Lady?
Ja. Der Kinofilm, ne?
Ja, der Kinofilm, ja. Nee, der Kinofilm wurde nicht sehr gelobt, insofern als die Darstellung zu starr ist.
Mhm.
Und
Gillian Anderson macht das ja ganz gut, hört man, ne? Ich habe
die Staffel nicht gesehen. Ja, sie hat natürlich diesen Haarspray-Helm, der
Festfrisur.
Ja, genau. Die Hartfrisur, und die ist genauso hart und steif und entschlossen. Übrigens gibt es ja eine Episode, da ihr Sohn bei der Rallye Paris-Dakar verschollen ist, mehrere Tage. Auch das wird sehr, sehr genau gezeigt, wie alles andere in den Hintergrund rückt.
Thatcher hatte einen Sohn, der daran teilgenommen
Ja.
Und der muss doch ein riesen Bodyguard-System um sich herum gehabt
haben. Bei dieser Rallye ist das ja nicht möglich. Die sind durch die Wüste gefahren und er ist verschwunden.
Er durfte auch daran teilnehmen, das ist ja absurd. Ja. Also eigentlich, wenn der Politiker so beschützt und ihre Familie... Ja.
Nee, er bestand darauf. Ne, das war um 79, 80. So. Und er war wirklich vom Radar verschwunden. Und er wurde gesucht, einen riesigen Planquadrat, größer als England, mit Hubschraubern, mit allem. Und irgendwann war er wieder da nach Tag. Und er war ihr Lieblingssohn. Also sie hatte eine Tochter und die Tochter fühlt sich benachteiligt. Auch das wird gezeigt, dass sie den Sohn liebt. Und sie erklärt auch, weshalb sie den Sohn liebt. Sie sagt, ja, bei manchen ist es so, sie setzen sich durch. Und du, sagt sie zur Tochter, du hast dich nie durchgesetzt.
Ist das verbürgt? Man kann sich das nicht vorstellen.
Naja, es gibt Äußerungen von ihr, dass sie erklärt hat, na, Frauen im Kabinett bitte nicht. Frauen sind nicht hart genug, sie sind sentimental, sie lassen Gefühle ins Spiel kommen. Das wird da als Begründung genannt. Peter Morgan, der Drehbuchautor, hat natürlich Interviews gelesen, hat nach Zitaten geschaut, die er da einbauen konnte. Er kann ja die Gespräche zwischen Thatcher und der Königin nur imaginieren. Die ganze Serie ist durchzogen von den Begegnungen der Queen. Ich glaube, es sind wöchentliche oder monatliche Beredungen schon seit Churchill. Also die Dialoge zwischen Churchill und ihr wurden gezeigt, die kann Peter Morgan nur imaginiert haben, so wie jetzt den Schlagabtausch oder sagen wir das leise Sticheln der Königin gegen Thatcher, als sich der Unmut der Bergarbeiterstreiks wegen des Umbaus der britischen Wirtschaft wegen, als sich der Unmut häuft, dann sagt sie, aber wissen Sie, Mrs. Thatcher, wenn die Menschen so unzufrieden sind auf den Straßen, dann muss man sich doch auch mal fragen, warum die so unzufrieden sind.
Sage ich doch nur Red Hill Mining Town. Mhm. Die Two haben ja den Bergarbeiterstreik, ja, den Song gewidmet, nicht den sie fast sie als Single ausgekoppelt hätten, was sie aber nicht gemacht haben, sondern erst 2000. Ist mir nur gerade so eingefallen. Passt nicht wirklich zur Serie. Aber
wann war das? 82?
Die haben 87 auf Joshua Tree haben den Song Red Hill Mining Town gebracht, der sich dem Thema widmet. Mhm. Sie wollten ihn als Single auskoppeln, als Vorab-Single sogar, was dem Album ein ganz
anderes... Statt Where the Streets Have No Name.
Nee, die erste Single war Without You. Und es hätte dem Album natürlich eine ganz andere Note gegeben, wenn du gleich so einen politischen Song vorgeschoben hättest, den 5 Jahre später sowieso niemand mehr mit diesem mit dem Bergarbeiterstreik in Verbindung gebracht hätte. U2 haben dann aber zum 30. Jubiläum ihres Erfolgsalbums The Joshua Tree eine mit Bläsern von Steve Lillywhite nachträglich bearbeitete Bläserversion von Red Hill Mining Town zum Record Store Day 2017 nochmal veröffentlicht. Das ist das, was zu The Crown einfällt.
Das nennt man Guilty Pleasure.
Ein echtes Guilty Pleasure.
Nun, um abschließend zu The Crown, es gibt übrigens auch die berühmte Episode, wie ein Einbrecher gleich zweimal im Buckingham Palast gelangte und in den Privatgemächern eine Flasche Wein öffnete und bei dem zweiten Einbruch im Schlafzimmer der Queen saß. Auch diesen Dialog der überraschten Queen mit dem arbeitslosen, auch offenbar verwirrten Einbrecher, auch das hat Peter Morgan imaginiert, nicht ganz glaubhaft, aber die Queen unterhält sich jedenfalls 10 Minuten über die Sorgen des einfachen Arbeiters mit ihm, bis er dann festgesetzt wird, drückt den Alarmknopf, aber, und er wird dann aus den Gemächern geführt. Auch dessen Geschichte wird so am Rande geschildert, dass er von seiner Tochter entfernt wurde, geschieden von der Frau, dass er dann zum Kindergarten läuft und so weiter. Also es ist eine fabelhafte Serie, unterhaltsam in der besten Weise, psychologisch profund.
Gut, einen Schuss hast du noch.
Und unterhaltsam. Meine Empfehlung, darüber nichts mehr, habe darüber geschrieben, wir haben es hier, glaube ich, nicht besprochen, drinnen eine Serie mit Lavinia Wilson, die bei ZDF Neo lief, fast Tage, Wochen in der ersten, also nach Corona, als alle zu Hause saßen, wurde diese Serie gemacht, heißt eben Drinnen. Da geht es darum, dass Lavinia Wilson allein in ihrer Wohnung ist, vor dem Bildschirm sitzt und immerzu Konferenzen hat und dann bimmelt das Mobiltelefon.
Also man sieht auch nur ihren Blick auf den Bildschirm.
Ja, genau.
Das ist eine Bildschirmkamera, die sie einfängt.
Ja,
ist das dann Zoom oder Teams oder wie macht sie das?
Alles Mögliche. Mhm. Also es gibt jedes System, es kommen E-Mails, es kommen SMS, es gibt dann natürlich Zoom, sie sieht dann ihren Ehemann, ihre Kinder, die sind im Brandenburgischen in der Provinz, sie sieht eine Freundin, die Schwester, die in Thailand ist, sie sieht Freundinnen, sie sieht Arbeitskollegen. Es ist die umgedrehte Perspektive. Sie sitzt vor dem Bildschirm und wir sehen als der Bildschirm sie dort sitzen, wir sehen den Hintergrund, wir sehen ihre Kleidung, wir sehen ihre Überforderung. Ein Kunstgriff ist, dass sie dass sie noch immer die Nachricht einer toten Freundin abhört. Das ist übrigens ein Motiv, das in vielen Filmen auftaucht. Sie ruft immer wieder diese letzte Botschaft ab.
Stimmt.
Und das ist ein Trost für sie in dieser Zeit. Aber vor allem sind es lauter Peinlichkeiten, Irrungen, Wirrungen und das, was natürlich jeder erlebt, nicht zurecht gemacht, falsche Kleidung, der Kontakt kommt nicht zustande, jemand kommt rein, über den gerade gesprochen wurde in dem Moment. Ne? Und da stimmt es, diese Folgen sind alle sehr kurz und zwar nicht eine halbe Stunde, 20 Minuten, jeweils 10 oder 12 Minuten.
Ist ja noch besser.
Ja, 10 oder 12 Minuten.
Also wann gab es das letzte Mal eine Serie, die einhellig gefeiert wurde, die kurz war. Ich glaube, das dürfte Sex in the City gewesen sein. Also Sex in the City, gerade Guilty Pleasure, ne, ist ja auch von diesem Damon Star oder Jason Star, der auch hier Emily gemacht hat, ne? Mhm. Also Sex in the City, ne? Man kann sagen, okay, ist altmodisch, das Männer- und Frauenbild, was da skizziert wurde von 98 bis 2004, ist komplett überholt, Manhattan Down und so weiter. Aber das waren extrem gut geplottete, so wie die Simpsons übrigens damals auch, Serien, die mit einer Spieldauer von 22 Minuten ganze Universen erzählen konnten. Also das fehlt mir so ein bisschen, gerade wo du von kurzen Serien gesprochen hast. Ich hätte gerne wieder so einen 20-minütigen Takt da, wo alles drinsteckt. Also sozusagen, was er ne, bei Mandalorian, der auch maximal 40 geht, wo auch alles abgeschlossen ist. Also so eine Serie, das klingt gut, was du von drinnen erzählst, und so eine Serie wünsche ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr.
Die ist eben noch viel kürzer und hat nur diese eine Perspektive. Es gibt nahezu gar keine Außenwelt. Ganz am Ende gibt es dann natürlich eine Außenwelt. Es kam dann ja auch so im Sommer, also es war ja nicht verboten, hinauszugehen, aber sie hatte einfach nichts zu tun in der Zeit, wie alle. Und aber das Bemerkenswerte war, dass innerhalb kürzester Zeit es die Serie verstanden hat, das aufzugreifen, was gerade draußen passierte, und das sehr witzig. Also es haben, glaube ich, 4 Leute daran geschrieben, die mussten innerhalb weniger Tage jeweils eine Folge fertigstellen. Ich glaube, es gibt 15 davon. Hat dann leider aufgehört. Man würde es gern noch weiterverfolgen. Ich glaube, man kann es in der Mediathek bei ZDF Neo noch sehen.
Okay.
Ja, das war ein kleiner Überblick über das Jahr. Wir haben insgesamt wahrscheinlich 40 Sendungen etwa aufgenommen.
Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr genauso viele machen. Wir sagen zwar immer alle 2 Wochen, aber ihr werdet schon gemerkt haben, wir haben uns immer so viel zu sagen und so viel, was uns umhaut, dass wir darüber sprechen wollen. Wir haben auf jeden Fall den Wunsch, nächstes Jahr wieder ein bisschen häufiger ins Kino gehen zu können. Nicht alles über Stream zu sehen. Aber lass uns überraschen vom nächsten Jahr. Ich schätze mal, die ersten Monate werden wahrscheinlich eher noch Netflix-Ereignisse werden, also sprich Streaming von zu Hause. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
Bis bald. Bis demnächst.